Ich freue mich über die Möglichkeit, euch heute Morgen das Wort zu bringen. Ich eröffne direkt mit Hebräer 4, Vers 16. Hebräer 4, Vers 16 sagt: Darum lasst uns freimütig hinzutreten zu dem Thron der Gnade, auf dass wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden und so Hilfe erfahren zur rechten Zeit. Wir haben letzte Woche eine Predigt gehabt von einer Missionarin. Sie hat uns gedient und sie hat über offene Türen gesprochen. Sie hat über offene Tore gesprochen. Ja, ein Satz, der bei mir so gemacht hat, war: Jesus ist die Tür zum Vater. Jesus ist die Tür in den Himmel und nicht der Tod. Ja, und ich saß da und dachte, ja, sie hat recht. Ja, Jesus, er ist die Tür zum Vater. Ja, und durch Jesus dürfen wir freimütig hinzutreten zum Thron der Gnade, auf das wir Barmherzigkeit und Gnade finden und empfangen. Ja? Der Thron der Gnade, er ist für dich zugänglich. Wer ist denn da letzte Woche gewesen beim Thron der Gnade? Wer ist da ganz bewusst hingegangen? Ja, ihr dürft die Hände hochheben, ich sehe nichts. Ja, genau, danke. Wir sollen und können und dürfen dort vor den Thron Gottes treten. Und die Bibel sagt, es ist ein Ort der Barmherzigkeit und der Gnade. Ja, es gibt immer so eine unterschiedliche Definition für Barmherzigkeit und Gnade. Ja, Barmherzigkeit, sie befreit und entbindet dich von der Strafe, die du eigentlich verdient hast. Herr Gott, er ist ein barmherziger Gott und er befreit dich von deiner ewigen Verdammnis, die du eigentlich verdient hättest in Christus Jesus. Und Gnade ist die aktive Gunst Gottes, die uns Unverdientes schenkt. Ja, Gnade ist die aktive Gunst Gottes, die uns Unverdientes schenkt. Und jetzt glaube ich, dass manchmal die Definition für uns nicht ganz klar ist, was ist. Ja? Und ich möchte dich heute Morgen ermutigen. Vor dem Thron Gottes ist einfach beides. Ja? Sowohl, dass dir vergeben wird, als auch, dass du Dinge geschenkt bekommst, die du eigentlich nicht verdient hast. Beides existiert dort, vor diesem Thron. Aber du musst vor diesen Thron kommen. Gott ist von seinem Wesen her gnädig und barmherzig, aber Gott ist auch gerecht. Okay? Gott ist auch gerecht. Und wegen seiner Gerechtigkeit darf Gott Sünde nicht durchgehen lassen. Er muss die Sünde ahnden. Und wir entgehen dieser Ahndung der Sünde durch den Tod von Jesus Christus, wenn wir seine Erlösung annehmen. Ja? Und ich denke, es ist unsere Aufgabe als Kirchen, als Gemeinden ganz klar etwas zu halten. Ohne Jesus, ohne die Annahme seiner Vergebung, wirst du die Ewigkeit ohne Gott in der Hölle verbringen. Amen. Und wenn du nicht bewusst irgendwann hingehst und sagst: Jesus, ich bekenne mit meinem Mund, dass du der Herr meines Lebens bist, dann stehst du auf der falschen Seite in der Ewigkeit. Okay? Du musst die Erlösung für dich irgendwann in Anspruch nehmen Und ich ermutige dich, warte nicht zu lange. Ja, warte nicht zu lange. Wir haben heute Morgen gehört, Maranatha, Jesus kommt wieder. Und wir wissen nicht, wann Jesus wiederkommt. Ja? Und wir wissen auch nicht, wann du diese Atmosphäre hier verlassen wirst. Das wissen wir auch nicht. Deshalb, ich ermutige dich, gib dein Leben Jesus. Ja? Folge ihm nach, lade ihn ein, dein Erlöser zu sein, wenn du das noch nicht getan hast. Die große Frage von Hebräer 4, Vers 16 ist, warum bist du letzte Woche nicht vor diesen Thron getreten? Warum bist du letzte Woche nicht bewusst vor diesen Thron getreten? Ich möchte dir ein paar Antwortmöglichkeiten an die Hand geben. Erstens, du hast gar keinen Zugang. Das sind die Menschen, die ich gerade vorher erwähnt habe. Wenn du Jesus nicht als deinen Erlöser angenommen hast, hast du keinen Zugang zu diesem Thron. Okay? I'm sorry. Du hast keinen Zugang. Eine zweite Möglichkeit, warum du nicht vor den Thron der Gnade getreten bist, ist, dass du zwar Zugang hast, aber keiner hat dir die Information gegeben, dass dieser Thron existiert. Das ist eine Möglichkeit. Ja? Diese Möglichkeit hast du ab heute Morgen verwirkt. Diese Möglichkeit existiert nicht mehr. Ja? Es sei denn, du hast hier gesessen und dir die Ohren zugehalten oder die App hat etwas anderes übersetzt. Aber normalerweise müsstest du heute wissen, hey, es gibt einen Thron der Gnade, zu dem ich Zugang habe. Und es ist deine Aufgabe, dahin zu gehen. Und der dritte Punkt, den ich ansprechen möchte, ist, du gehst da einfach nicht hin. Punkt. Du bist ein Kind Gottes und du gehst da nicht hin. Aus verschiedensten Gründen. Ich möchte auf einen möglichen Grund heute Morgen eingehen. Ja, ich habe versucht, in den letzten Predigten über die Liebe Gottes zu sprechen, über die Liebe Gottes, wie sie uns in unserer Persönlichkeit berühren, heilen, verändern möchte, wie sie uns gesund machen soll, will, damit wir liebevoller, mehr Liebe Gott gegenüber entwickeln können und mehr Liebe unseren Mitmenschen gegenüber. Ja, das ist wichtig. Ja, und du wirst diese Qualität von Liebe zu Gott und Liebe zu deinem Nächsten dadurch erleben, dass du erlebst, wie Gott dich liebt. Ja, weil dann kannst du nicht mehr anders. Ja, und wenn ich meinem Nächsten, und ich schließe mich ein, ja, ich rede jetzt mal ich, Thomas, wenn ich meinem Nächsten nicht die frohe Botschaft, das Beste, was es überhaupt gibt, weitergebe, ist das lieblos. Ja? Und ich bekenne, dass ich in meinem Leben echt oft lieblos bin, ja, weil ich es nicht weitersage. Aber ich möchte, dass mich die Liebe Gottes verändert. Warum treten wir nicht vor den Thron der Gnade? Ja? Weil wir zum Beispiel Gott nicht als gnädig und barmherzig erlebt haben. Ja, und wenn du ihn so nicht erlebt hast, wirst du Schwierigkeiten haben, dahin zu gehen. Ja, wenn du glaubst, dass Gott dein unbarmherziger Richter ist, und du dem unbarmherzigen Richter begegnest, wenn du in seine Gegenwart trittst, dann gehst du da nicht hin. Ja, das sind Dinge, die vermeiden wir gerne. Wenn du weißt, dass deine Eltern dich korrigieren werden für irgendein Fehlverhalten in deinem Leben, dann vermeidest du die Gegenwart deiner Eltern. Ne? So machen wir das als Kinder. Und ich glaube, dass wir ähnliche Fluchtreflexe auch vor Gott haben. Aber Gott, er ist barmherzig und gnädig. Ein anderes Thema, was ich denke, was uns dazu bringt oder bringen kann, nicht vor Gottes Gnadenthron zu treten, ist Leid. Ja, und ich möchte heute Morgen über Leid sprechen. Ja, und ich sage dir schon mal von vornherein, ich habe keine Antwort auf Leid. Ja, Leid ist etwas Systemisches. Ja, Leid ist etwas, was in die Welt gekommen ist, als Adam und Eva gesündigt haben. Vorher gab es kein Leid. Ich habe keine Antwort auf die Frage, warum leidest du? Okay, und das ist so oft die Frage, wenn wir uns mit Nichtchristen unterhalten, unser Gespräch endet oft dann, wenn es zu der Frage kommt von Seiten des Nichtchristen, ja, warum lässt Gott denn all dieses Leid dann zu? Ist dein Gott sadistisch? Oder ist dein Gott halt, ist er nicht allmächtig, hat es halt nicht drauf und so weiter und so fort? Und ich habe auf diese Frage des Leides keine Antwort. Okay? Aber die Bibel, sie gibt uns etwas mit an die Hand, wie wir auf Leid reagieren sollen. Okay? Und es fällt für mich wieder in diese Sparte, über die ich probiere zu sprechen, deine Beziehung zu Gott. Ja, es geht in dieser Frage, die wir gleich behandeln werden, wieder um deine Beziehung zu Gott. Wie lebst du deine Beziehung zum Vater? Was verbindet dich mit ihm? Ja, und du bist als Beziehungsmensch geschaffen worden. Ja, Gott erschuf dich, damit du eine Beziehung zu ihm haben kannst. Ja, das ist der Sinn, warum er dich geschaffen hat, damit er mit dir Beziehung leben kann. Okay? Alles in unserem christlichen Leben sollte auf einer Beziehungsbasis zu Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist bestehen. Ja, das sollte darauf basieren. Ja, ich sage gerne, wir wollen keine Religion leben und Religion Menschen anbieten, sondern wir möchten ihnen Beziehung zu Gott anbieten, die in Christus Jesus möglich ist. Ein Punkt, warum du als Kind Gottes nicht vor diesen Thron treten kannst, ist Leid. Ja? Du läufst einfach mit Leid in deinem Lebensrucksack herum und du sagst, deshalb, weil ich das und das und das erlebt habe, gehe ich nicht zu Gott. Ja, und deshalb fand ich das Wort von Sarah heute Morgen so, Simone, interessant, ja, dass sie gesagt hat, die Frau, die ich kennengelernt habe, sie hat gerade ihr Kind verloren und sie betet Gott an. Ja, hey, es gibt keine Erklärung dafür, dass die Frau ihr Kind verloren hat. Ja. Du kannst auch nicht den seelischen Schmerz der Mutter nachvollziehen, die ihr Kind verloren hat. Ja, und diesen seelischen Schmerz wird ihr auch niemand ausquatschen. Ja, ist alles nicht so schlimm. Doch, das ist alles schlimm. Ja, aber in diesem, das ist echt schlimm, betet sie Gott an. Es ist also die Frage, was machen wir mit unserem Leid? Gehen wir mit unserem Leid vor den Gnadenthron zu unserem Vater? Oder hat das Leid in unserem Leben, was wir erfahren, so viel Kraft, dass es uns vom Vater wegdrückt? Römer 8, die Verse 18 bis 28, dies wird unser Haupttext sein für heute. Ich möchte ihn der Vollständigkeit halber komplett durchlesen und dann auf einzelne Verse eingehen. Im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben lassen wird. Ja, kannst du da lassen, die Leiden dieser Zeit. Ja, die Leiden dieser Zeit. Leute, wir leben in einer Zeit, wo Leid existiert. Okay? Leid begegnet dir auf verschiedenste Arten und Weisen in deinem Leben. Und jedes Individuum hat so seine eigenen Wahrnehmung, wie er oder sie Leid empfindet oder was Leid in dir hervorruft. Okay? Leid ist individuell. Die einen leiden unter Dingen, unter denen andere Menschen nicht leiden. Ja? Aber Leid, es existiert und es wird an dich herangetragen in dieser Zeit, denn es sind die Leiden dieser Zeit. Wir leben in einem System, wo Leid existiert. Okay? Nächster bitte. Ja, die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Weiter. Denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, allerdings ohne etwas dafür zu können. Sie musste sich dem Willen dessen beugen, der ihr dieses Schicksal auferlegt hat. Aber damit verbunden ist eine Hoffnung. Auch sie, die Schöpfung, wird von der Last der Vergänglichkeit befreit werden und an der Freiheit teilhaben, die den Kindern Gottes mit der künftigen Herrlichkeit geschenkt wird. Wir wissen allerdings, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Und sogar wir, denen Gott doch bereits seinen Geist gegeben hat, den ersten Teil des künftigen Erbes, sogar wir seufzen innerlich noch, weil die volle Verwirklichung dessen noch aussteht, wozu wir als Gottes Söhne und Töchter bestimmt sind. Wir warten darauf, dass auch unser Körper erlöst wird. Unsere Errettung schließt ja diese Hoffnung mit ein. Nun ist aber eine Hoffnung, die sich bereits erfüllt hat, keine Hoffnung mehr. Denn warum sollte man auf etwas hoffen, was man schon verwirklicht sieht? Da wir also das, worauf wir hoffen, noch nicht sehen, warten wir unbeirrbar, bis es sich erfüllt. Und auch der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Auf diese Weise kommt er uns in unserer Schwachheit zu Hilfe, weil wir ja gar nicht wissen, wie wir beten sollen, um richtig zu beten. Und Gott, der alles durchforscht, was im Herzen des Menschen vorgeht, weiß, was der Geist mit seinem Flehen und Seufzen sagen will. Denn der Geist tritt für die, die zu Gott gehören, so ein, wie es vor Gott richtig ist. Eines aber wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. So, Vers 18, die Leiden der jetzigen Zeit habe ich schon erwähnt. Ja, Vers 22, bitte. Wir wissen allerdings, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Die gesamte Schöpfung seufzt unter diesem Zustand, unter ihrem Zustand, ja, als ob sie in Geburtswehen liegt. Ja, es geht um einen Schmerz, ja, es geht um Leid. Ja. Kannst mal eine Frau fragen, die Geburtswehen erfahren hat. Ja. Und die Bibel, sie ist sehr spannend, ja. Die Bibel sagt, dass die Frau diese Wehen anschließend, diesen Schmerz vergisst, ja. Und das ist was, was sogar Mediziner bestätigen, ja. Mediziner sagen, dass die Frau eine gewisse Amnesie durchläuft nach der Geburt, um diesen Schmerz zu vergessen, weil der Schmerz so intensiv ist, dass sie sonst nie wieder Kinder haben wollen würde, ja. Das bestätigen Mediziner und die Mediziner, sie bestätigen, dass das Wort Gottes wahr ist. Und wir sagen, ja, Amen, haben wir vorher gewusst. Ja? Aber es geht um diesen intensivsten Schmerz, ja? Um einen real existierenden Schmerz, der in der ganzen Schöpfung existiert. Die Schöpfung, sie seufzt unter ihrem Zustand. Vers 23. Und sogar wir, denen Gott doch bereits seinen Geist gegeben hat, den ersten Teil des künftigen Erbes, sogar wir seufzen innerlich noch, weil die volle Verwirklichung dessen noch aussteht, wozu wir als Gottes Söhne und Töchter bestimmt sind. Ja? Hey, das Wort Gottes sagt, du seufzt innerlich. Ja? Das Seufzen, es hat mit deiner Bekehrung nicht direkt aufgehört. Und es hat nicht aufgehört, das Seufzen in dir, als du den Heiligen Geist empfangen hast. Okay? Also es ist nicht was, wovon du erlöst worden bist automatisch. Ja? Nimmst du manchmal so ein Seufzen in dir wahr? So, wenn du tierisch unfreundlich bist zu deiner Frau und dann überlegst, eigentlich hat sie damit gar nichts zu tun, sondern da ist so ein Schmerz in mir, irgend so ein Seufzen in meiner Seele, womit ich nicht klarkomme, was ich nicht erklären kann. Kennst du sowas? Nein, Halleluja. Und dieses Seufzen, ja, es geht nicht einfach weg, als du dich bekehrt hast. Sondern es sagt, du hast den Heiligen Geist als Teil deines künftigen Erbes und sogar wir seufzen innerlich noch, weil die volle Verwirklichung noch aussteht. Wir haben eine Predigt gehalten über Hoffnung. Ja, und es geht in diesen Versen um Hoffnung. Ja? Und ich habe versucht herauszuarbeiten, dass Hoffnung immer sich auf die Zukunft bezieht. Ja, das ist der Charakter von Hoffnung. Hoffnung ist etwas Zukünftiges. Ihr kennt mein dummes Beispiel. Ja, dumme Beispiele halten immer gut. Ja, weil du denkst, der ist so doof, dass er immer dumme Beispiele benimmt, der Thomas. Ja, und ich lasse dir diesen Freude. Ja, und ich benutze es wieder. Wenn ich die Hoffnung habe, dass mir jemand 1 Million Euro gibt, ja, und ich habe diese Hoffnung, ja, und dann kommt jemand zu mir und sagt, ey, weißt du was, Thomas? Endlich, vergesst das Wort endlich, es passt nicht. Gott hat zu mir gesprochen, ich soll dir 1 Million Euro geben. Ja? Und dann nehme ich die 1 Million Euro, 100.000 Euro kriegt direkt die Gemeinde, weil wir glauben ja an den Zehnten. Amen. Ja, wir glauben an den Zehnten. Und jetzt ist die Frage, was ist denn da mit meiner Hoffnung? Meine Hoffnung ist vorbei. Ja? Ich brauche keine Hoffnung mehr zu haben. Hoffnung ist vorbei. Ich habe ja jetzt die Millionen. Aber die Bibel sagt, die Hoffnung, sie hört nicht auf. Ja? Alles, was sich hier auf Erden erfüllt, ist nicht Hoffnung, sondern Glaube. Ja, du glaubst daran. Ja, und Hoffnung ist etwas Zukünftiges. Und die Hoffnung, die wir haben, ist, dass wir eines Tages in der Ewigkeit beim Herrn sein werden. Das ist unsere Hoffnung. Der Rest hier auf Erden ist nicht Hoffen, sondern Glauben. Du fängst an, Dinge zu glauben. Ich fange an zu glauben, dass Gott mein Versorger ist. Ob die Million da drin ist, das ist total unwichtig. Ja? Aber Gott ist mein Versorger. Und ich glaube, dass ich durch die Wunden Jesu geheilt worden bin. Deshalb bete ich für Gesundheit. Ja? Und das Beten für Gesundheit kann so frustrierend sein. Ja? Hallo Thomas? dass ich sage, es ist für mich so viel Leid, ich gehe damit einfach nicht mehr zum Herrn. Ich gehe damit nicht mehr vor den Thron der Gnade. Ich mache das nicht mehr. Passiert eh nichts. Es ist ein Seufzen in deiner Seele. Ja, es ist ein Schmerz, der existiert. Weil du mit Leid konfrontiert wirst. Und die Frage ist, was machst du mit diesem Leid? Lässt du dir dieses Leid in deinem Leben so viel Gewicht gewinnen, dass sich das von Gott entfernt? Oder treibt dich dieses Leid zu Gott hin? So, wir seufzen noch. Hoffnung, über die der Schreiber des Römerbriefes redet, erfüllt sich hier nicht. Also er redet über zukünftige Dinge. So, und jetzt im Kontext von Leid gehen wir in die Verse 26 und 27. Und ich bete darum, Heiliger Geist, dass du uns echt Offenbarung schenkst heute Morgen, was in diesem Vers 26 und 27 steht. Ja? Kannst echt von hier weggehen, aber ich wünsche dir und mir, dass wir verstehen, was dort drin ist. Das sind die Kernpunkte. Ja? Und alles, was ich bisher gesagt habe, ist nur eine Vorbereitung, um zu diesen beiden Versen zu kommen, damit wir verstehen können besser, worum es geht. 26 bitte. Und auch der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Auf diese Weise kommt er uns in unserer Schwachheit zu Hilfe, weil wir ja gar nicht wissen, wie wir beten sollen, um richtig zu beten. Ja? Wir sind eine pfingstlich-charismatische Gemeinde. Wir glauben an das Sprachengebet. Und in diesem Kontext wird oft das Sprachengebet erwähnt und gesagt, ja genau, also wenn du nicht mehr weiter weißt, was du beten sollst, dann fang an, in Sprachen zu beten, weil der Geist Gottes dann durch dich betet und er betet das, was auf dem Herzen des Vaters ist und du betest direkt vom Thron und so weiter. Und es ist somit das sinnvollste Gebet, weil du da gar nicht drin involviert bist. Ja, so. Amen. Hey, betet ihr in Sprachen? Macht ihr das während der Woche? Beim Autofahren? Beim Fahrradfahren? Beim Laufen? Ja, das ist was, das kannst du trainieren. Ja? Zuerst denkst du, boah, 5 Minuten, ey, schaffe ich nicht. Ja, und wenn du die 5 Minuten geschafft hast, dann trainierst du weiter und dann kommst du sogar auf 10 Minuten. Und es geht nicht um Zeit, sondern es geht um Gewohnheit. Ja, und Gewohnheiten trainieren wir uns an. Ja? Best Performer, habe ich neulich drüber gepredigt. Ja, das sind Leute, die investieren Zeit und Übung in Dinge, wo sie Überperformer werden wollen. Ja, wenn du in Sprachen betest, bete mehr. Aber es geht in diesem Vers heute Morgen für mich nicht um Sprachengebet direkt, sondern auch um die Aufgabe des Heiligen Geistes in Bezug auf dein Leid. Paulus sagt, Paulus, ne? Manchmal ist man etwas verwirrt, wenn man hier oben steht. Paulus sagt, der Geist Gottes, er tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Okay? Zweitens, er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Ja? Dieses Leid, was du erfährst in deinem Herzen, weil du Mensch bist und über diese Erde wandelst, ist oft etwas, was du gar nicht in Worte fassen kannst, ja? Sondern du spürst es einfach nur. Ja? Das sind Dinge, die spielen sich einfach in deiner Seele ab. Ja? Und ich habe solche Tage,
Ja, da würde man sagen, dem ist einfach eine Laus über die Leber gelaufen. Ich weiß gar nicht, was das bedeuten soll. Aber es soll bedeuten, dass ich schlecht drauf bin. Ja? So, und wenn ich mich dann zusammenreiße und mich mit meiner Frau gestritten habe, ich war schuld, ja, dann kommt irgendwann so der Moment, wo ich mich über, oder mit meinen Kindern, die dürfen auch mal ein Trostpflaster kriegen. Wenn ich dann so langsam runterfahre und denke, ey Thomas, du hast heute einen echt schlechten Tag, Junge. Ja? Und ich probiere das in Worte zu fassen, was denn eigentlich mein Problem ist, komme ich zu dem Punkt, dass ich es nicht kann. Ich bin einfach schlecht drauf. Ja? Ich leide unter irgendetwas in mir. Sei es, dass ich nicht die ganze Fülle Gottes in meinem Leben habe, dass ich seine Liebe nicht so erfahre, wie ich sie eigentlich erleben müsste. Ja? Aber ich kann es nicht in Worte fassen. Aber es ist da. Leid ist da. Ja? Und wenn du Menschen mit leiderfülltem Gesicht siehst, du siehst denen an, dass die leiden. Ja? Aber ich weiß nicht, ob die Menschen in der Lage sind zu definieren, worunter sie leiden. Ja, und wenn dir Leid einen Schmerz zugefügt hat, dann trägst du diesen Schmerz einfach mit dir, ohne dass du vielleicht später noch weißt, woher dieser Schmerz eigentlich gekommen ist. Aber du merkst einfach was, ey, da blubbert was in meiner Seele. Und der Geist Gottes, er bringt zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Okay? Total wichtig. Leute, bitte versucht es mit mir zusammen zu verstehen. Bitte. Auf diese Weise kommt er unserer Schwachheit zu Hilfe, weil wir ja gar nicht wissen, wie wir beten sollen, um richtig zu beten. 26, 27 bitte. Und Gott, wer alles durchforscht, was im Herzen des Menschen vorgeht, weiß, was der Geist mit seinem Flehen und Seufzen sagen will. Denn der Geist tritt für die, die zu Gott gehören, so ein, wie es vor Gott richtig ist. Erstens, Gott durchforscht alles, was im Menschen vor sich geht. Okay, Gott weiß alles, was in deinem Herzen vor sich geht. Er weiß das alles, ja? Die Tage im Psalm gelesen, Gott kennt sogar die Absicht meines Herzens. Ja? Ey, Gott kennt nicht nur mein Herz, er kennt sogar die Absichten, die in meinem Herzen sind. Er weiß einfach alles über mich. Deshalb merke dir, wenn du zu Gott kommst, du wirst ihm nichts Neues erzählen. Du brauchst dich nicht dafür zu schämen, denn er liebt dich und er weiß es sowieso. Wer hat letzte Woche Sünden bekannt? Ich habe gar keine, ja. Kein Amen dazu, Schwester. Hey, wenn du Sünden bekennst vor Gott, dann reinigt er dich und vergibt dir, okay? Aber du erzählst ihm nichts Neues, er weiß es sowieso. Hä? Warum tun wir uns dann so schwer, damit vor Gott zu kommen? Er durchforscht alles, was in uns geht. Er weiß, zweitens, was der Geist mit seinem Flehen und Seufzen sagen will. Wer fleht und seufzt? Der Geist. Also gar nicht du. Oder doch du? Ja, beide. Ja, danke. Und das ist der Clou, Gabi. Beide. Das ist der Clou, danke. Beide. Denn der Geist tritt für die, die zu Gott gehören, so ein, wie es vor Gott richtig ist. 26, zurück bitte. Der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Wir haben gerade gelesen, dass unser Seufzen existiert. Richtig? So, und jetzt kommt dieser unerklärliche Moment geistlich. Okay? Der Geist Gottes, er verbindet sich, wenn du willst, mit deiner Seele und er bringt dein Seufzen als sein Seufzen vor den Thron Gottes. Gott erlässt dich mit deinem Leid nicht allein. Ja? Sondern er sagt, mein Geist kommt, nimmt dein Seufzen und bringt dieses, was wir gar nicht erklären können mit unseren Worten, vor Gott mit Seufzen und Flehen und drückt es aus, wie es richtig zu sagen ist. Schwierig? Römer 8, Vers 15. Denn der Geist, der Heilige Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, aber Vater. Der Heilige Geist, er macht uns nicht zu Sklaven, sondern zu Söhnen und Töchtern. Und durch ihn, durch den Heiligen Geist, rufst du, aber Vater. Okay? Also der Dienst des Heiligen Geistes besteht darin, dass er dich als Sohn und Tochter Gottes aber Vater rufen lässt. Okay? Das Ziel des Heiligen Geistes ist, dich zum Vater zu bringen. Du, Heiliger Geist, kommst zum Vater. Ja? Ja, wie denn? Ja, du rufst nach ihm, aber Vater. Du gehst hin und rufst als Sohn und Tochter nach dieser bedingungslosen Liebe des Vaters. Durch den Heiligen Geist. Du rufst aber Vater, lieber Papa. Okay? Das ist sein übergeordneter Dienst vom Heiligen Geist. Du brauchst den Heiligen Geist. Ohne den Heiligen Geist kommen wir nicht klar, Leute. Ja? Wenn du Gemeinde bauen willst ohne den Heiligen Geist, weiß ich nicht. So, in diesem übergeordneten Ziel, dass du sagst, der Geist Gottes, er lässt mich aber Vater rufen, haben wir gerade gelesen, ja, und in dieser Beziehung kommt der Heilige Geist, er kommt in dein Seufzen, in dein Leid hinein, nimmt das, was du nicht ausdrücken kannst mit Worten und bringt es vor den Vater und drückt es mit Seufzen aus vor dem Vater und der Vater versteht, worum es geht. Weil du es nicht in Worte fassen kannst. Ja, und das ist eine Ausrichtung in unserem Leben für Leid. Ja? Wenn wir über Abba, unseren Vater, reden, reden wir über Gottes bedingungslose Liebe zu uns. Wenn der Geist uns aber rufen lässt, dürfen wir erleben, dass Gott uns liebt, für uns ist und sich um uns kümmert. Unsere Bindung an Gott, den Vater, wird stärker. Ja? Deine Bindung zu Gott, dem Vater, soll im Leid stärker werden. Ja, das ist jetzt keine Erklärung für Leid, aber es ist die Frage, wie wir auf Leid reagieren sollen. Leid soll dich zum Vater bringen, zu seiner bedingungslosen Liebe. Leid soll dich nicht von Gott wegbringen, sondern du sollst durch die Hilfe des Heiligen Geistes zum Vater kommen. Und jetzt ganz wichtig, dies ist kein Automatismus. Okay, das ist nichts, was automatisch funktioniert, weil du bekehrt bist. Ja? Wer tritt vor den Gnadenthron Gottes? Wer? Der, der glaubt und der, der will. Wer nicht will, der hat schon. Ja, wer nicht will, der will nicht und der kommt da auch nicht hin, einfach so. Ja, du musst es wollen. Du musst dich dafür entscheiden. Der Geist Gottes will dir darin helfen, diese Liebe zum Vater, vom Vater zum Sohn zu erleben. Er will, dass du die Liebe erlebst, die zwischen ihm und Jesus existiert, zwischen ihm als Vater und Jesus als Sohn. Bleibt in dieser Liebe. Wir haben diesen Vers in den letzten Wochen gelesen. Er will, dass du das erfährst. Die Beziehung zu deinem Vater, zum himmlischen Vater, ist im Moment des Leides ein wichtiges Element, um zu wachsen und vom Leid nicht erdrückt zu werden. Es ist immer einfach, von vorne pessimistische Sachen zu sagen, aber ich glaube, dass wir in eine Zeit gehen, wo wir mehr Leid erfahren werden. Ja, werden auf der anderen Seite auch mehr Herrlichkeit erleben. Amen. Herrlichkeit Gottes wird zunehmen auf Erden. Ja? Oh yes. Aber Leid ist etwas, was wir in der westlichen Welt noch ganz wenig kennen. Na? Sag mal, unsere ukrainischen Geschwister, die haben alles verloren. Das ist Leid. Das kennen wir nicht. Frag mal unsere nigerianischen Geschwister, was es bedeutet, als Gemeinde verfolgt und umgebracht zu werden. Wir kennen das nicht. Und wir müssen auf Leid richtig reagieren können. Und Gott hat dir kein Leben ohne Leid versprochen, okay? Jesus hat gesagt, ey, wenn sie mich verfolgt haben, werden sie euch auch verfolgen. Das ist Leid. Aber Gott will dir im Leid begegnen. So, und dann springen wir nochmal zu Vers 28. Wir sind als Menschen darauf ausgerichtet, dass wir in allem, was wir tun oder erleben, dass wir darin einen Sinn suchen. Ja? Alles muss Sinn machen. So, und jetzt frage ich dich, was ist der Sinn von Leid? Was ist der Sinn von Leid? Wo siehst du irgendeinen Sinn, wenn du leidest? Du siehst keinen Sinn, du merkst nur ein lautes Seufzen in dir, ja, dass dir das wehtut. Aber die Sinnfrage wirst du wahrscheinlich nicht beantworten. Du kannst bestimmte Erklärungen geben, aber sie stimmen nicht mit Gott überein. Ja? Gott will, dass du leidest. Nein, will er nicht. Ja? Gott will mir durch Leid etwas zeigen. Nein, er zeigt dir Sachen durch seinen Heiligen Geist. Und durch sein Wort. Amen. Und trotzdem existiert Leid. Ja, aber du wirst da irgendwie keine biblisch korrekte Erklärung für finden. Ja? Jesus hat gelitten, um gehorsam zu lernen, was das bedeutet. Ich glaube, ich kann das nicht nachvollziehen als Mensch.
Also ist die Frage, ob du irgendeinen Sinn ausmachen kannst in deinem Leid. Und die Antwort für uns steht als Kinder Gottes in Römer 8, 28. Eines aber wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Alles trägt zum Besten für dich bei, der du Gott liebst. Ja? Was bedeutet das praktisch? Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass die Bibel die Wahrheit ist und der Grundlage meines Glaubens ist. Und Gott sagt, alles wird mir zum Besten dienen, weil ich Gott liebe. Ja, denen, die Gott lieben, wird nicht allen Menschen zum Besten dienen, sondern denen, die Gott lieben. Das ist der Sinn, den Gott dir gibt. Er sagt, ich verspreche dir, alles wird dir zum Guten mitwirken oder zum Besten. Hier ist ein Sinn in einem sinnlosen Leid. Gott gibt dir dieses Versprechen in seinem Wort und er hält sich daran. Okay? 1. Petrus 2, 23, letzter Bibelvers. Es geht um Jesus. Er, der nicht mit Beschimpfung reagierte, als er beschimpft wurde und nicht mit Vergeltung drohte, als er leiden musste, sondern seine Sache dem übergab, der ein gerechter Richter ist. Ja? Als er leiden musste. Hey, Jesus war der Sohn Gottes, okay? Er war ohne Sünde. Amen? Trotzdem litt er. Ja? Jesus litt hier auf Erden. Nicht, weil er gesündigt hat, sondern weil er mit Leid konfrontiert war. Und dann geht Jesus diesen ganz aktiven Schritt und er sagt, sondern seine Sache dem übergab, der ein gerechter Richter ist. Jesus, er übergab seinen Schmerz, sein Leid an Gott, den Vater. Und das ist das, wozu wir berufen sind. Ja? Und da kommen wir wieder zurück zu dem Kern, Versen beiden vom Heiligen Geist, ja. Lade den Heiligen Geist ein, dass er kommt und dem Seufzen in deiner Seele, dem Leid in deiner Seele, dass er dem Ausdruck gibt, was du nicht sagen kannst und dich in diesem Moment mit dem Vater verbindet, ja. Aber du musst den Geist Gottes einladen. Wir müssen unser Leid, wir müssen das, was wir in unserem Rucksack mit uns tragen, Gott übergeben, bewusst tun. Du musst diesen Schritt gehen, den Herrn dazu einzuladen, dort zu kommen und deiner Seele zu dienen. Ja, deinen Rucksack leer zu machen. Ja, diesen Rucksack, der dich davon abhalten will, zum Gnadenthron zu kommen. Wir müssen diesen Schritt gehen, ja, um im Leid Gott zu erleben und Minderung unseres Leides zu erfahren. Aber diesen Schritt, den musst du aktiv gehen. Der Geist Gottes, er verbindet deine Seele mit der Liebe des Vaters. Er verbindet dich, dass du rufst, Abba, Vater. Das ist ein Teil der Aufgabe des Heiligen Geistes. Und das werde ich nicht für dich tun. Und es wird der Heilige Geist nicht automatisch für dich tun, sondern du musst diesen Schritt gehen. Du musst diesen Schritt gehen. Ja? 40% der Psalmen sind Klagepsalmen. Ja, 40% der Psalmen reden über Klagen. Ja, aber biblisches Klagen, es hat eine klare Struktur. Ja, es redet über Gott, ganz klar. Es redet über das Klagen, über den Schmerz, den der Mensch hat. Und es endet mit der Proklamation, dass Gott Gott ist. Immer. Aber du bist Gott. Ja? Und wenn du so bestimmte Psalmen liest, dann denke ich irgendwie, ey, what, Alter, du hast dich gerade voll beschwert und bist voll am Leiden und so weiter. Was ist passiert? Und jetzt rufst du aus, aber Gott ist Gott. Du sollst mit deinem Schmerz vor Gott kommen. Du sollst den nicht wegdrücken. Ja? In die große Schmerzkiste, weil dann irgendwann explodiert die. Du sollst deinen Schmerz nicht verneinen. Nein, im Glauben spüre ich nichts. Ja? Sondern du sollst deinen Schmerz vor Gott bringen, dadurch, dass der Heilige Geist dir mit Seufzen und Flehen hilft und es transportiert zu Gott, dem Vater. Aber das musst du eingehen, darum musst du bitten. Und Gottes Wunsch ist, dass unsere Beziehung zu ihm enger wird, dass wir seine bedingungslose Liebe erleben sollen, hier auf Erden, damit das Reich Gottes unter uns sichtbarer wird. Amen. Ich wünsche mir, dass du echt eine Offenbarung hattest über diese beiden Verse. Ja? Hey, der Heilige Geist, er will das transportieren, was in deiner Seele ist. Er will das mit der Liebe Gottes verbinden und die Liebe Gottes will kommen und Dinge in deinem Leben gesund machen. Bete. Vater, wir danken dir dafür, Herr, dass du deinen guten Heiligen Geist gesandt hast, damit jeder Einzelne 100% Jesus zur Verfügung hat. Jeder Einzelne, du bist bei jedem Einzelnen durch deinen guten Heiligen Geist, dafür danke ich dir. Und Heiliger Geist, der Vater erkennt alles in uns. Er weiß alles. Und er kennt allen Schmerz in uns, den wir in unserem irdischen Leben erfahren. Er kennt allen Schmerz, alles Leiden in uns, was wir als Leid empfinden. Herr, und dort, wo wir wirklich Dinge noch nicht mal in Worte fassen können, was in unserer Seele vor sich geht, Herr, wollen wir erleben, dass du, Heiliger Geist, kommst und uns mit dem Herzen des Vaters verbindest, dass du dem Vater sagst, was in uns vor sich geht, damit der Vater uns antwortet mit seiner Liebe und uns gesund macht. Wir laden dich ein, Heiliger Geist, mach du unsere Seelen gesund. Mach du unsere Seelen frei. Mach du unsere Seelen frei. Heile du unsere Seelen, Vater, damit wir funktionieren können als Kinder Gottes hier auf Erden. Vater, auch unsere Seele braucht Erlösung, Vater. Unsere Seele braucht Erlösung, Herr. Unsere Gefühle brauchen Erlösung. Sie sind im Sündenfall mit betroffen worden. Und wir bitten dich um Errettung und Erlösung unserer Seele. Wir bitten dich darum. Heiliger Geist, verbinde uns mit dem Vater. Hilf du uns, vor den Thron der Gnade zu treten. Herr, dass uns Leid und Schmerz nicht abhalten. Sondern komm du mit der Liebe des Vaters, dass wir Abba, Papa rufen. Wir brauchen dich so sehr, Vater, wir brauchen dich so sehr. Wir brauchen es, dass du kommst mit deiner Liebe und uns gesund machst. Herr, und so wie Jolene dieses Licht gesehen hat heute Morgen, das durch die Reihen geht, danken wir dir dafür, Herr, dass du hier bist, Heiliger Geist, und heute Morgen durch die Reihen gehst. Dass du hier bist und auf jedem Einzelnen ruhst, der dich kennt, der dein Kind ist, dass du auf ihm ruhst, Heiliger Geist. Wir laden dich ein, Heiliger Geist, dass du dich verbindest mit dem, was uns belastet. Dass du dich verbindest und dem Ausdruck schenkst vor dem Vater, damit uns Hilfe geschieht zur rechten Zeit. Wir danken dir dafür. Bitte dich darum, Heiliger Geist, dass du uns während der Woche und in den nächsten Wochen und Monaten immer wieder daran erinnerst, Herr, dass wir mit den Dingen, die wir noch nicht mal in Worte fassen können, dass wir vor deinen Thron kommen dürfen durch deinen Heiligen Geist. Und dass du uns vertrittst, Heiliger Geist. Danke dir dafür, für dein Wirken. Dein Wirken hört nicht auf, nur weil der Gottesdienst aufhört, sondern wir laden dich ein, Geist Gottes, dass du über uns brütest, Tag und Nacht. Dass wenn wir uns hinlegen und schlafen, dass du kommst und unsere Herzen weich machst mit der Liebe des Vaters. Dass du uns gesund machst, dass du uns frei machst. Herr, dass wir von ganzem Herzen sagen können, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Amen.